Ja, das sind besondere Texte, die für diesen letzten Sonntag nach Epiphanias angegeben sind. Texte, die in besonderer Weise mit der Nähe und der Herrlichkeit Gottes und Jesu Christi zu tun haben. Da ist zum Beispiel die alttestamentliche Lesung, Mose am brennenden Dornbusch. Da ist der Psalm 135, Anbetung des lebendigen Gottes. Und da ist das Evangelium, die Verklärung Jesu, die wir eben in der Lesung gehört haben. Und der für heute vorgeschlagene Predigttext, der hat auch mit der Herrlichkeit Christi zu tun. Ich lese uns aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Da schreibt Johannes: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umsah, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Danke für dein Wort, Herr. Wir wollen dich jetzt herzlich bitten, dass du es uns aufschließt. Amen. Tja, man kann bestimmt eine Menge zu diesem Abschnitt sagen, aber ich möchte heute gar nicht versuchen, den Text in seiner Gänze auszulegen. Kann ich wahrscheinlich auch gar nicht. Ich möchte mich ein wenig beschränken. Wir haben ja am vorigen Sonntag viel gehört über die Zeichen der Zeit, wie sie auch die Offenbarung hier und da berichtet. Und manches davon war sicherlich auch etwas beängstigend. Mir scheint, dass dieser Text heute uns auch sagt, wie wir damit am besten umgehen können. Mir sind da zwei Satzanfänge besonders aufgefallen, nämlich einmal: Ich hörte hinter mir eine große Stimme. Und als zweites: Als ich mich umwandte, sah ich einen, der war einem Menschensohn gleich. Johannes hört und sieht Jesus. So steht es im ersten Kapitel der Offenbarung eines Buches mit, wie man sagt, sieben Siegeln. Eines Buches, das mancher nicht versteht und von dem manches für uns verschlossen bleibt. Was ist so wichtig für uns an diesem Buch? Ich denke, in diesem Buch redet der erhöhte Herr, und er gibt damals wie heute seiner Gemeinde ganz entscheidende Wegweisung. Und so schreibt Johannes sich ja ganz bewusst: Ich hörte und ich sah. Denn was ich gehört und gesehen habe, das weiß ich, das kann mir niemand wegnehmen. Und das wissen natürlich auch die Kritiker. Und deshalb haben sie damals dem Johannes und dann den Christen aller Zeiten immer wieder vorgehalten, sie litten an Sinnestäuschungen und Halluzinationen. So etwas sagt man immer dann, wenn Argumente fehlen, auch heute noch. Johannes hat natürlich keine Halluzinationen und er fantasiert auch nicht. Er hat auch keinen Traum. Johannes hat eine Vision, wie manche Gottesmänner vor ihm, Propheten etwa, sie auch schon gehabt haben. Am Tag des Herrn, so sagt er, am Sonntag also, wird er vom Heiligen Geist ergriffen und für kurze Zeit in eine andere Welt versetzt, die niemand von uns hier wahrnehmen kann. Wie das geschieht, erfahren wir nicht. Vielleicht sollte ich es einfach so sagen. Johannes darf einen Blick in den geöffneten Himmel tun, etwa so wie durch einen offenen Türspalt hindurch. Aber dabei steht er natürlich weiterhin mit beiden Beinen auf der Erde. Das heißt, was er da hört und sieht, das hört und sieht er mit vollem Verstand. Ich hörte, ich sah. Haben wir auch gehört und gesehen? Wir hören und sehen ja sehr viel in dieser Welt, nur was und wen? Johannes hört und sieht ihn, Christus. Ich denke, wenn ein Mensch Christus hört und sieht, wie auch immer, dann ist das für sein Leben eine Stunde der Entscheidung, die vielleicht nie wiederkommt und die er deshalb nicht einfach so verstreichen lassen sollte. Johannes hört die Stimme des Herrn und er sieht ihn genauso, als ob da ein Mensch stünde. Aber es ist doch ganz anders, als wenn ein Mensch da stünde. Johannes sieht Christus in seiner Doxa, in seiner Macht, in seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit, seiner Größe, in seiner Lichtfülle. Johannes sieht den hohen Priester, der uns vor Gott vertritt, das soll das Gewand wohl deutlich machen. Er sieht den Richter, dessen Wort scheidet, das soll das scharfe, zweischneidige Schwert bedeuten, das aus seinem Mund ragt. Und wenn man diesen Abschnitt liest, dann hat man den Eindruck, dass dem Schreiber die Worte fehlen, dass er diese Erscheinung gar nicht ausreichend beschreiben kann. Und das ist wohl auch so. Göttlicher Glanz und göttliche Pracht, die können einfach nicht in menschliche Worte gefasst werden. Unsere ansonsten doch recht reiche Sprache, die reicht dafür einfach nicht aus. Johannes darf also einen Blick in den geöffneten Himmel tun und der Grund dafür ist ein Auftrag. Christus will durch ihn eine besondere Botschaft an seine in der Verfolgung lebende Gemeinde richten. Damals in Kleinasien ebenso wie heute überall in der Welt. Ich hörte, ich sah. Christen hören und sehen, Christus hören und sehen, das ist etwas ganz Wichtiges für das Leben eines Christen und das verändert sein Leben. Und das hilft auch mit all den Dingen umzugehen, die wir zum Beispiel am vorigen Sonntag gehört haben. Christus hören und sehen, das gibt dem Glauben neuen Mut und neue Kraft in allen Anfechtungen, in allen Nöten, in allen Sorgen, in allen Anfeindungen, in allen Ängsten, in allen Bedrängnissen dieses Lebens auch standzuhalten. Christus hören und sehen, das gibt uns auch Mut und Kraft zum Zeugnis. Christus hören und sehen, das weist uns auch darauf hin, dass das stimmt, was der große Theologe Karl Barth mal gesagt hat. Er hat gesagt, es wird regiert. Nicht der Mensch regiert, es wird regiert. Christus regiert. Christus hören und sehen. Johannes hört und sieht seinen Herrn in dieser Vision leibhaftig. Wir erleben in aller Regel solche Visionen nicht. Aber auch wir können Christus hören und sehen. In seinem Wort und durch seinen Heiligen Geist, der einfach notwendig ist für das Leben eines Gotteskindes. Christus hören und sehen, das soll das Thema sein. Drei Gedanken sind mir im Zusammenhang mit diesem Text besonders wichtig geworden. Ein erster, Christus hören und sehen, das vereint. Was wir hier lesen, das muss sich so gegen Ende des ersten Jahrhunderts abgespielt haben. Jedenfalls gehen gläubige Ausleger davon aus, dass die Offenbarung so um das Jahr 95 herum geschrieben worden ist. Johannes, der Jünger Jesu, ist verantwortlich für die christlichen Gemeinden in Kleinasien, also im Westen und Süden der heutigen Türkei. Und die Namen von 7 dieser Gemeinden werden hier genannt. Ich wiederhole sie nochmal. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Die Namen kennen wir alle, denn es sind die Gemeinden, an die auch die Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung gerichtet sind. Johannes selbst hat sich wahrscheinlich vorwiegend in Ephesus aufgehalten, aber zum Zeitpunkt unseres Textes befindet er sich auf der Insel Patmos, etwa 100 Kilometer von Ephesus entfernt, einer sehr einsamen Insel, die von den Römern als Verbannungsort genutzt wurde. Johannes lebt also dort in der Verbannung und er nennt uns auch den Grund, um das Wort des Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Wort Gottes und Zeugnis des Glaubens. Das passte schon damals nicht in die Welt. Und daran hat sich seither immer wieder Anstoß genommen worden, bis heute. Die Zeiten haben sich also kaum geändert. Wir wissen nicht viel über die Vorgeschichte, sondern wir können aus Berichten nur schließen, dass Johannes, wie viele andere Christen auch, von den Römern gefoltert worden ist, mit dem Ziel, ihn zur Anbetung des Kaisers zu veranlassen. Und dieser Kaiser, das war Domitian, der von 81 bis 96 regierte, der ließ sich als Gott verehren und ließ sich Kyrios, also Herr, nennen. Und Kyrios, das war genau der Titel, mit dem die Christen Christus anbeteten. Der Kyrios der Christen ist Christus. Ihn beten sie an, nicht den Kaiser. Und sicher, denke ich, ist es noch eine besondere Gnade, dass man Johannes nur verbannt und nicht hingerichtet hat. Dabei mag auch das Alter eine Rolle gespielt haben, denn er muss zum Zeitpunkt der Verbannung schon fast 90 Jahre alt gewesen sein. Wie das nun auch sein mag, Johannes ist verbannt, weit weg von den Gemeinden, für die er sich verantwortlich fühlt, isoliert, ausgeschaltet, mundtot gemacht. Aber darüber, ob Christen nun tatsächlich ausgeschaltet sind, darüber entscheiden ja nicht die Machthaber dieser Welt. Darüber entscheidet allein Jesus. Und Jesus schaltet sich ein. Anders ausgedrückt, Jesus schaltet ihn, den Johannes, ein. In der Stille und Abgeschiedenheit der Verbannungsinsel Patmos wird Johannes zu einem besonderen Zeugen Jesu. Er wird zu jemandem, der eine unvergleichliche Trostbotschaft für die Gemeinde Jesu empfängt. Menschen mögen ihn isolieren. Jesus gebraucht ihn, obwohl er keine Verbindung zur Außenwelt hat und völlig abgeschieden leben muss. Ich habe mich so gefragt, was dem Johannes da wohl durch den Kopf gegangen sein muss. Es ist ja Sonntag, steht hier, Tag des Herrn. Und da sind drüben in den Städten auf dem Festland seine Glaubensgeschwister bestimmt zum Gottesdienst versammelt. Hören auf Gottes Wort, beten, singen, denken ganz bestimmt auch an Johannes, der in der Verbannung sitzt und an seine Not. Und er denkt an sie. Zum Beispiel an die Bedrängnis, an die Verfolgung, in der sie leben. Christus hören und sehen, das vereint. Über die große Entfernung hinweg fühlt sich Johannes mit den Brüdern und Schwestern verbunden. Hier drückt er es so aus, als euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Er fühlt sich also auch über die große Entfernung hinweg in die Gemeinschaft der Kinder Gottes hineingestellt und weiß, Jesus ist jetzt gegenwärtig, überall dort, wo Menschen sich in seinem Namen treffen. So wie er auch heute gegenwärtig ist, überall dort, wo Menschen sich in seinem Namen treffen. Und genau in dieser Situation, da ergreift ihn der Heilige Geist und zeigt ihm Jesus in aller Macht und Pracht und Herrlichkeit. Ich will nochmal einen Blick auf den Text werfen, was dort darüber steht. In der rechten Hand 7 Sterne. Gemeint sind wohl die Gemeindeleiter der 7 genannten Gemeinden. Das Haar weiß wie Schnee, die Augen wie Feuerflammen, die Füße wie Golderz, die Stimme wie ein großes Wasserrauschen, das Angesicht leuchtend wie die Sonne, aus dem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und er steht unter den 7 goldenen Leuchtern. Damit sind wohl die 7 Gemeinden gemeint. Alle Angaben haben natürlich dann eine bestimmte Bedeutung, aber darauf möchte ich nicht im Einzelnen eingehen. Nur die Zahl 7, die hat hier sicher eine doppelte Bedeutung. Sie meint einmal diese 7 Gemeinden, zum anderen aber als sogenannte Vollzahl die ganze Gemeinde Jesu, weltweit, damals wie heute. Und da steht Johannes nun Und es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass er isoliert ist. Christus hören und sehen, das schafft Verbundenheit, das vereint, das sprengt natürliche Grenzen und das verbindet auch über Entfernungen hinweg. Ich denke, wir kennen das auch, weil es eben fast nur unter Christen möglich ist. So sind auch wir verbunden mit der ganzen Wolke der Zeugen und mitten hineingestellt in die Schar der Kinder Gottes, wo auch immer sie sein mögen. Christus hören, sehen und hören, das verbindet mich mit Brüdern und Schwestern in der eigenen Gemeinde wie auch in anderen Gemeinden. Wir haben das sicher fast alle schon mal erlebt, wenn wir mit Brüdern und Schwestern aus anderen Gemeinden zusammen waren. Die Zugehörigkeit zu Christus vereint, die macht eins. Es ist nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde oder besser zu einer bestimmten Denomination. Es ist die durch den Heiligen Geist bewirkte Gotteskindschaft. Christus hören und sehen, das vereint. Ein zweites, Christus hören und sehen, das treibt auf die Knie. Ich lese nochmal den Vers 17a. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes fällt vor der Macht und Herrlichkeit Jesu Christi auf die Knie. Vor dem Bild des Kaisers ist er nicht auf die Knie gegangen. Deshalb ist er ja jetzt auch auf Patmos in der Verbannung. Aber wie lächerlich ist doch solch ein Kaiserbild gegen das, was Johannes hier sieht. Wie ist das eigentlich mit uns? Es hat sicherlich guten Grund, dass wir den Herrn Jesus immer wieder in seiner Niedrigkeit und Unscheinbarkeit vor Augen haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir nun nicht an den erhöhten Herrn in seiner Macht und Herrlichkeit glauben. Was wir nicht sehen, Johannes sieht es. Er sieht den Herrn, den Kyrios. Wir vergessen manchmal über allem anderen den Kyrios. Vielleicht haben wir uns an manches auch einfach schon zu sehr gewöhnt und müssen uns ganz neu ergreifen lassen vom Heiligen Geist. Wer wie hier Jesus in seiner Herrlichkeit erkennt, der wird ergriffen. Und muss er da nicht auf die Knie gehen? Der kleine Mensch vor dem großen Herrn, der Sünder vor dem Heiligen, der Todeskandidat vor dem Lebendigen, der Verlorene vor dem Retter. Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe. Und Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Mir fällt so hin und wieder auf, dass manche Geschwister Jesus gegenüber oft einen sehr kameradschaftlichen Ton anschlagen. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Jesus will ja auch unser Bruder sein. Das hat er oft gesagt. Aber ich denke, wir dürfen darüber nicht vergessen, dass Jesus vor allem unser Herr ist. Und dass er trotz allem Bruderseins doch weit über uns steht. Und dass ihm als dem Herrn Lob und Anbetung gebührt. Johannes sagt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Jesus ist der Herr. Demgegenüber hören wir ja oft, dass Jesus solch ein weites Herz habe, dass der Mensch sich um seine Verlorenheit keine besonderen Gedanken mehr zu machen brauche. Aber ich denke, das macht Gnade billig. Jesus hat zwar unsere Verlorenheit auf sich genommen, er hat unsere Sünde getragen, aber damit hat er doch seinen Herrschaftsanspruch nicht aufgegeben. Jesus ist der Herr. Und wo man diesem Herrn wirklich begegnet, da bricht man zunächst einmal zusammen. Herr, geh weg von mir, sagt Petrus, ich bin ein sündiger Mensch. Wer solch einen Zusammenbruch noch nicht erlebt hat, der hat ihn, denke ich, noch vor sich. Es ist keine harmlose Sache, Jesus zu begegnen. Christus hören und sehen, das treibt auf die Knie. Aber ein drittes, Christus hören und sehen, das richtet auf. Ich lese nochmal 17b und 18. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes fühlt, wie dieser mächtige Herr seine rechte Hand auf ihn legt. Was muss das für ein Erlebnis sein? Jesus legt seine Hand auf ihn. Das heißt, wer Jesus zu Füßen fällt, den richtet er auch wieder auf. Und der bekommt auch immer diesen göttlichen Zuspruch: Fürchte dich nicht. Er bekommt den Zuspruch des gekreuzigten und auferstandenen Herrn, des Herrn, der die Mächte des Todes und der Finsternis besiegt hat, der in den Tod gehen und aus dem Tod ziehen kann, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Wer Jesus zu Füßen fällt, den richtet er selbst wieder auf, den erhöht er, den zieht er zu sich und dem schenkt er Leben. Wir erinnern uns daran, dass Gott durch den Propheten selbst gesagt hat: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dasselbe sagt hier Christus, der ebenso Gott ist wie der Vater und der mit ihm und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Und dieser Herr ist nach seiner Verheißung hier und heute gegenwärtig und er will auch dich und mich aufrichten. Er ruft auch dir und mir sein Fürchte dich nicht zu. Er will dich und mich herausziehen aus aller Furcht, aus aller Schuld, aus aller Lähmung, aus allen Bindungen, auch aus allen Ängsten, die die Wirren der Zeit bei uns verursachen mögen. Aus allem, was uns festhält und auf dem Glauben nicht weiterkommen lässt. Und darauf können wir vertrauen, auch in allen dunklen Phasen unseres Lebens. Daran können wir wirklich festhalten. Für die Gemeinden zur Zeit des Johannes ist das ein ganz wichtiger Zuspruch. Für sie ist es ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass der in den Augen der Welt vermeintlich so machtlose Christus, einem mächtigen und grausam herrschenden Kaiser Domitian, letztlich doch haushoch überlegen ist, auch wenn der sich selbst Herr über die Könige auf Erden nennt. Und für uns ist es doch genauso wichtig, denn wie oft meinen wir bei all dem, was uns begegnet und widerfährt, Jesus sei doch gar nicht dabei, sei vielleicht weit weg, überlasse uns vielleicht gar den Mächten dieser Welt. Aber Jesus ist immer stärker und sein Fürchte dich nicht hat absoluten Wert. Lasst uns nie vergessen, selbst wenn es manchmal äußerlich anders zu sein scheint, selbst wenn all das eintritt, was die Schrift für die Endzeit ankündigt, die Welt ist in der Hand dessen, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Es wird regiert. Wer also spricht über uns das letztgültige Wort? Doch letztlich der, der mit uns gelebt hat, der für uns gestorben und auferstanden ist. Er ist bei seiner Gemeinde gegenwärtig, in jedem Gottesdienst und nicht nur im Gottesdienst. Die Gemeinden in Kleinasien sollen das wissen, der das letzte Wort spricht, der ist bei ihnen. Und für uns gilt das genauso. Der das letzte Wort spricht, der ist bei uns. Das heißt bei jedem, der an ihn glaubt. Christus hören und sehen, das vereint, das treibt auf die Knie, das richtet auf. Wer von uns möchte nicht auch wie Johannes einen Blick in den geöffneten Himmel tun und Jesus sehen können in seiner Macht und Herrlichkeit, seine Stimme hören können und genau wissen können, er ist da. Wer möchte das nicht? Was das Hören angeht, ist es sicherlich oft schwer, diese leise Stimme Jesu unter den vielen lauten Stimmen herauszuhören. Stille ist da notwendig und natürlich Hinwendung zu ihm im Gebet. Und das Sehen? Wir leben ja noch im Glauben. Das Schauen kommt noch. So wie Rienecker es ausgedrückt hat im Titel eines seiner Bücher, das heißt, das Schönste kommt noch. Und eins ist ganz sicher, wir werden schauen, wenn wir in diesem Leben festhalten an dem, was uns im Glauben geschenkt ist. Und dazu möge uns Christus bewahren und segnen. Amen.